Hallo und herzlich willkommen bei Gerrit on Air und zu meinem 14-teiligen Podcast-Special zu meinem Buch Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo. Jeden Sonntag gibt es einen inspirierenden und unterhaltsamen Talk mit einem ganz besonderen Gast. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Alexander Nebe ist deutscher Journalist und Podcaster und schrieb unter anderem für Gala, Stern, Bunte und die Men's Health. Ebenso führte er zahlreiche Exklusivinterviews mit nationalen und internationalen Superstars wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, Sebastian Vettel, Cher, Christina Aguilera, Celine Dion, Mariah Carey oder Bruce Willis. Heute ist er mein Talkgast. Und hier ist er jetzt. Hier ist Alex Nebe. Alex, wie schön, dass du da bist. Hi.
Ja, lieber Gerrit, vielen Dank, dass ich bei diesem tollen Projekt ein kleines Teilchen sein darf.
Genauer gesagt, das fünfte Teilchen zu meinem fünften Kapitel. In jedem steckt ja. eine kleine Whitney.
Das ist besser als das fünfte Rad am Wagen.
Sehr schön. Ich freue mich total, Alex, dass du Zeit findest, weil du bist ja selber viel beschäftigter Podcaster und bist eigentlich gewohnt, mit sehr großen Weltstars zu reden, wie Cher, Madonna, Celine Dion, Mariah Carey, Bruce Willis, die ganze Divengarde hast du schon vor dem Mikro gehabt.
Das stimmt. Vor allem, ich stehe auf den Begriff Diven. Also ich bin so ein bisschen der Flüsterer der alten Damen von Hollywood und von der Musikszene. Also manchmal sage ich mir, schade, dass ich nicht längst schon auch mal Lady Gaga oder Ariana Grande oder keine Ahnung, diese ganzen die jungen Hühner, Dua Lipa, die fehlen mir. Ich bin mehr so ein bisschen von der alten Schule.
Ich bin aber sowieso auch oldschool und wenn du die Vocal Trinity interviewt hast, Whitney, Mariah, Celine, dann ist sowieso alles gut. Dann hast du bei mir den ersten Preis gewonnen.
Da kriege ich leider nur den zweiten, weil ich habe Mariah und Celine interviewt, aber Whitney konnte ich leider an diesem Leben nicht interviewen. Sie ist dann ja auch leider von uns gegangen, insofern.
Deshalb habe ich ihr ja auch das Kapitel gewidmet, wenigstens das. Genau. Bei dem Kapitel geht es ja so ein bisschen drum, ja, dass jeder so ein bisschen die kleine Whitney in sich finden soll und dass es ja wirklich nicht darauf ankommt, immer nur die ganz große Stimme zu haben, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, sein eigenes Ding zu finden, sein eigenes Ding zu machen. Und du hast ja wirklich diese ganzen Leute interviewt und du kennst ja auch viele deutsche Stars und nicht jeder, nehmen wir jetzt mal, kann man ja ganz offen sagen, Udo Lindenberg ist ja kein Andrea Bocelli und Herbert Grönemeyer, eine Verona Poth hat auch nicht die Stimme von Barack Obama und trotzdem sind die sehr erfolgreich. Welche Stimmen und ihre Besitzer haben dich so im Laufe deiner Karriere sehr begeistert und beeindruckt?
Ja, ich habe ja schon von den alten Diven gesprochen. Insofern kann ich da gleich ganz frei Schnauze sagen. Das sind natürlich dann Momente, wo ich Madonna, Celine Dion, Cher, Mariah Carey, Kylie Minogue treffen konnte, weil das sind alles Heldinnen meiner Jugend. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, dass ich dann diese wirklich fantastischen Frauen auch live und in Farbe erleben konnte. Muss man sagen, die Stimme ist das eine, die Stage-Persona ist das eine und dann die Frau oder den Mann persönlich live und in Farbe zu erleben, ist was anderes. Da muss man natürlich auch immer eine gewisse Demut haben und sagen, hey, das ist jetzt nicht die private Madonna, es ist nicht die private Kylie. Mhm. Das sind natürlich auch Momente, wo sie funktionieren, wo sie Pressearbeit machen. Natürlich wollen sie sich auch öffnen, aber das, finde ich, muss man einsortieren. Ich bin ja nicht mit denen befreundet. Ich glaube, das ist dann auch eine Art von Rolle. Natürlich dann die private Rolle. Ne? Wir geben jetzt Interviews. Das ist vielleicht ein bisschen abgeklärt, aber ich glaube, da muss man einfach auch das Ganze so ein bisschen durchschauen, weil das ist alles part of the game und Interviews ist ein Teil des Spieles, des Entertainment-Business und nichtsdestotrotz war es wirklich fantastisch, diese Menschen erleben zu können und auch zu sehen, wie unterschiedlich sie reagieren, wie unterschiedlich die Aura ist, wie unterschiedlich sie auch ihre Stimme benutzen, wo wir beim Thema Stimmen sind.
Welche von diesen Ladies oder Herren ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben? Gab es da jemanden, der dich echt auch berührt hat, so? Also der auch aufgemacht hat, wo du in der Stimme auch gemerkt hast, oh, das geht jetzt auch so ein bisschen wirklich in eine authentische Ader über?
Ja. Also da muss ich sagen, das ist eindeutig Celine Dion gewesen. Ja, da muss man sagen, die Frau ist extrem emotional. Mhm. Und ich bin ja manchmal stolz, wenn sich Menschen mir öffnen, weil ich so ein toller Journalist bin. Aber ich glaube, Celine ist einfach eine sehr, sehr, also eine Frau, die sich generell öffnet. Wenn du ihr natürlich doof kommst, dann erzählt sie nichts. Aber bei mir war es tatsächlich so, es war 2019 in Quebec. Da habe ich sie getroffen zum neuen Album. Und da war es wirklich sehr berührend, weil sie nochmal wirklich über die letzte Zeit mit ihrem Mann gesprochen hat. Mhm. gesprochen hat, über diese schwere Phase des Loslassens, dass sie die Trauerzeit wirklich sehr, sehr lange auch depressiv hat werden lassen, dass sie da fast gar nicht mehr rauskam. Das war schon sehr berührend und das sind natürlich auch unverwechselbare oder unvergleichliche Momente in einer Laufbahn als Journalist, wenn man einfach solche Momente hat, wo wirklich dann auch die Menschen sich öffnen und auch Verletzlichkeiten zeigen.
Warum genau bist du Journalist geworden? War das immer so ein Traum von dir? Weil du bist ja quasi die Stimme interviewt und die Stimme, die es dann zu uns nach außen gibt, also die wirklich filtert, aufnimmt und in Resonanz geht und dann uns quasi weitergibt. Also es ist ja schon auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. War dir das immer bewusst? Wolltest du das immer unbedingt machen oder wie kam es dazu?
Nein, also das wollte ich nicht immer machen. Es ist tatsächlich so, dass ich ursprünglich immer kreativ im künstlerischen Bereich arbeiten wollte. Es wäre jetzt etwas zu episch, das zu erzählen, aber ich wollte immer Kommunikationsdesigner werden. Mich hat Zeichnen immer schon sehr begeistert. Also eigentlich war allen immer klar, der Alex, der wird irgendwas in Sachen Kunst, entweder wird er Illustrator oder wird Grafikdesigner etc. Aber irgendwie, wie das Leben manchmal dann auch so seine Pirouetten schlägt und man teilweise dann doch andere Abzweigungen wählt, hat es mich dann doch zum Journalismus verschlagen, wobei das hört sich jetzt so negativ an. Nein, also ich habe das dann keine Sekunde bereut. Ich bin da ehrlich gesagt durch Zufall reingerutscht, habe ein Praktikum gemacht bei einem Verlag, habe dann volontiert und das hat sich dann einfach so ergeben und heute könnte ich mir nichts Besseres vorstellen, weil um deine Frage zu beantworten, warum bin ich Journalist so gerne, weil ich es einfach liebe, Menschen zu treffen und ich muss sagen, da würde wahrscheinlich jeder Journalist anders drauf antworten. Es gibt natürlich auch investigative Journalisten in Sachen Skandale aufdecken, nicht jetzt Prominatur, sondern Skandale in Sachen Wirtschaft, in Sachen Politik. Die wollen gar nicht unbedingt Menschen interviewen, so höchstens nur so Informanten und wollen recherchieren, irgendwas Tolles aufdecken. Ich liebe es halt, Menschen zu treffen, Menschen kennenzulernen. Das geht bei deutschen Prominenten vielleicht noch intensiver als im internationalen Markt. Sicherlich kannst du dir denken, so eine Madonna ist dann halt eine halbe Stunde im Interview. Und ich mit deutschen Prominenten wie Iris Berben oder Til Schweiger sind es dann auch mal 2 Stunden oder man trifft sich halt mehrfach im Laufe von ein paar Jahren. Da wachsen dann schon auch andere Beziehungen und andere Gesprächsintensitäten. Das muss man schon sagen.
Wahrscheinlich auch so eine Art Freundschaften oder zumindest, dass man sich wirklich gerne trifft, oder?
Genau. Also Freundschaften würde ich nicht sagen, weil dafür ist es dann doch zu sehr Business. Mhm. Sicherlich habe ich so 2, 3, kann man sagen, sind Freundschaften. Nenne ich jetzt aber nicht den Namen, weil das dann immer so ein bisschen blöd ist. Das hört sich so an, als ob man damit angibt. Aber häufig ist es einfach ein sehr freundliches Miteinander und natürlich, je öfter man sich in den Jahren trifft, desto besser wird es auch, weil man muss sich nicht erst gegenseitig beschnuppern. Du kannst dir ja denken, bei Menschen, die du noch nie getroffen hast, ist es immer erstmal ein Tanz. Du musst dich im Moment ein bisschen umschmeicheln, umschnuppern, kannst nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das ist natürlich für mich manchmal auch ein mega Druck. Gerade wenn ich Weltstars treffe, kann ich nicht lange rumplänkeln, dann ist die Zeit schnell abgelaufen. Insofern ist es schon schön, auch wenn du im deutschen Bereich da einfach mehr Zeit hast.
Stars sind ja, man sagt ja mal, Stars sind Stimmen, die sind Vorbilder, an denen orientieren sich Menschen, gerade weil sie in den Medien sind und viele junge Leute zu ihnen heraufschauen und sich was von ihnen abgucken durch die Digitalisierung. Social Media, wissen wir beide, ist es noch viel doller geworden, viel extremer geworden, dass man transparenter ist. Was glaubst du, wer erfüllt da seinen Job als Vorbild, als Stimme richtig gut? Und findest du auch, dass es Leute gibt, die das nicht so gut machen? Und kannst du erklären vielleicht, warum sie diese Verantwortung nicht gut übernehmen?
Ja, die Frage ist immer, was erwartet man von einem Prominenten? Was erwartet man von einem Star? Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Es gibt und gab sicherlich immer Künstlerinnen und Künstler, die sich für etwas gerade machen, die für LGBTQ+-Rechte eintreten, die sich für Female Empowerment stark machen, für die Black Community, für Umweltschutz, was auch immer. Ich kann da ein paar Namen nennen. Ist ja klar, weiß das auch, Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, da gibt es diverse Stars, die sich gerade machen, die auch dann tatsächlich ihr Gesicht für etwas hinhalten und sich dann auch nicht zu schade dafür sind, den doch manchmal eisigen Wind auch auszuhalten. Aber ich will das auch gar nicht verurteilen, wenn es Leute nicht machen, weil wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen und auch, finde ich, harten Zeit. Man kann heute für nichts einen Shitstorm kassieren. Man muss wirklich aufpassen, was man sagt. Das ist eben aufgrund von Social Media extrem transparent, extrem angreifbar ist man da geworden als Prominenter. Da wollte ich noch mal einen kurzen Haken schlagen, weil du meintest eben, ich habe eine Verantwortung. Sicherlich haben Journalisten heute auch noch eine Verantwortung, aber unsere Stimme ist, das muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch sagen, natürlich nicht mehr ansatzweise so laut und so einflussreich wie noch vor 20 Jahren, weil durch Social Media haben die Prominenten nun mal ihre eigenen Werkzeuge, die können selbst steuern, wenn sie irgendwas, was ihnen unter den Nägeln brennt, veröffentlichen. Also sie können sagen, ich lasse mich scheiden oder ich habe dies und das gemacht oder ich mache das. Das sind einfach ganz andere Werkzeuge und natürlich hat man dann auch eine Verantwortung und ich finde es persönlich toll, wenn sich auch eine Shea hinstellt und wirklich auch einen Trump dann ans Bein pinkelt. Das machen ja nicht alle. Es gibt immer wieder Leute, die sich hinstellen. Aber es gibt eben auch prominent, genau, also gibt es viele, viele, viele Namen. Natürlich, gerade in den USA und auch in Deutschland trauen sich auch viele deutsche Prominente da, Position zu beziehen. Was dann aber die deutsche Politik oder deutsche Probleme angeht, da sind viele in meinen Augen häufig etwas zu nett. Und jetzt, ich will, wie gesagt, niemanden hier dissen, aber so toll Helene Fischers Karriere ist, das ist eine der größten Künstlerinnen, die wir haben. Sie ist auch super talentiert, aber ich vermisse manchmal so ein bisschen, dass sie auch mal Position bezieht, Stellung bezieht. Mhm. Sie nutzt ihre Stimme, um die Menschen zu begeistern, um die Fans zu erfreuen, aber sie nutzt ihre Stimme nicht, um was zu verändern, um was in andere Richtungen zu stoßen, um gesellschaftlich was anzuschieben. Das finde ich insofern toll, wenn sich da Prominente für stark machen. Auch wenn sie eben wissen, es kann um die Ohren fliegen, weil es ist ja logisch, es gibt immer andere Meinungen und es kann sein, dass du Fans verlierst, in denen du dich klar positionierst. Aber das Risiko musst du, finde ich, eingehen, wenn du so eine Stellung hast. Und damit ist auch klar meine Meinung rübergekommen. Also ich finde es halt gut und wichtig, wenn sich die Künstlerinnen und Künstler klar positionieren.
Das muss jeder selber wissen, ne? Genau.
Es muss jeder selbst wissen, genau.
Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich die nächste Frage gewesen. Also inwieweit sich in deiner Sichtweise die letzten 20 Jahre die Medienlandschaft verändert hat. Natürlich hast du jetzt schon angesprochen, Digitalisierung und wie sich auch die Art und das Verhalten der Künstler verändert hat, der Leuten, die im Rampenlicht stehen, weil natürlich alles transparenter ist. Und ich finde gerade zur Zeit durch diese ganze Krisensituation weltweit merkt man ganz genau, ein falsches Wort und du warst das erste Mal in einer Sendung und das letzte Mal in einer Sendung, ein falsches Wort, dein Facebook-Account wird gelöscht und ein falsches Wort, das vielleicht gar nicht vielleicht falsch war, sondern es war nur ein Gedanke, keine Meinung noch nicht mal, sondern ein Gedanke, ein Hinterfragen, kann dich, ich erinnere mich da echt so an Martin Luther, ne, mach dich auf einmal vogelfrei und du kannst dich eigentlich nur noch auf der Wartburg verstecken und warten, bis es vorbei ist.
Schönes Beispiel. Ja.
Weil ansonsten blüht dir echt der gesellschaftliche Tod, ne? Und das finde ich natürlich heute sehr extrem. Wie empfindest du das? Du machst den Job ja schon echt lange. Wo sind die elementaren Unterschiede zu damals und heute?
Ja, das ist dann immer so, man hört sich dann an wie so ein grumpy old man, der sagt, früher war alles besser. Nur ich glaube, ich habe angefangen mit dem Journalismus mit Mitte der 90er. Also da war ich so in den 20ern. Und natürlich war es alles etwas, ich würde sagen, auch noch etwas geheimnisvoller. Ich bin zwar auch ein Fan von Social Media, aber ich finde, dass teilweise so Stars wie ein Michael Jackson, wie eine Whitney, wie eine Madonna wären heute nicht mehr möglich, weil das gesamte Mysterium in meinen Augen fehlt. Also heute sind die Prominenten größtenteils sehr durchleuchtet. Ich finde es dann umso spannender, wenn eben wenn einige sagen, nein, ich möchte halt noch ein bisschen von meinem Leben geheimnisvoll halten und nicht alles transparent machen. Aber verändert hat sich einfach, dass natürlich die Prominenten heute viel eher durchleuchtet noch werden als früher. Sie haben natürlich, es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können sie heute selbst die Zügel in die Hand nehmen. Sie können auch einer Skandalgeschichte vorausgreifen, indem sie ein Boulevardblatt dann auch mit dem Wind aus den Segeln, indem sie selbst auf ihrem Social-Media-Account etwas verkünden. Früher war es halt für uns spannender Journalisten, dass wir einfach natürlich auch einen richtigen großen Aufschlag landen konnten. Mhm. Also wenn es wirklich nur wenige Interviews gab und das wurde dann weltweit zitiert, passiert heute auch noch manchmal, klar, wenn man so Megastars hat, die geben ja jetzt nicht inflationär viele Interviews, dann kann es auch mal sein, dass auch von deutschen Journalisten Interviews weltweit zitiert werden. Aber es ist einfach alles viel, viel schneller geworden, viel, ja, wilder, es durchdringt alles viel mehr. Es ist in meinen Augen auch anstrengender geworden, weil du teilweise gar nicht mehr hinterherkommst. Und es kann, also sicherlich konnten früher die klassischen Printmedien auch Menschen zerstören, muss man jetzt ganz selbstkritisch sagen. Ich bin sicher, dass es schlimme Fälle gab, jetzt nicht von Selbstmord, aber dass Menschen wirklich jahrelang erstmal aus der Spur gekommen sind, weil sie von der Presse wirklich in Anführungsstrichen vernichtet wurden. Heute kannst du ja auch Menschen zerstören durch einen Social-Media-Shitstorm, den jetzt gar nicht die Medien unbedingt lostreten, sondern der von den Usern, also von den Instagram-Leuten. Ich glaube, bei TikTok gab es noch keinen Shitstorm, aber da ist ja so viel Hate, so viel geballte Aggressivität ist sogar noch harmlos ausgedrückt. Also teilweise wird da so heftig vom Leder gezogen und wird so persönlich angegriffen mit Morddrohungen, mit schlimmsten Dingen. Habe ich alles schon, also nicht persönlich, aber auch von Leuten gehört. Hilf mir bitte mal kurz von dieser eine Influencerin, die mit einem Fußballer zusammen war, die sich gerade umgebracht hat. Ich vergesse ihren Namen, Kaisha oder keine Ahnung.
Ja, genau.
Die ist ja ein ganz trauriges, aktuelles Beispiel. Nun ist die kein Weltstar.
Ja, genau.
Mhm. Und die ist kein Weltstar, aber sie ist daran zerbrochen. Und das ist eben das, was heute leider durch diese ganze Dynamik, Energie auch an schlimmen Dingen passieren kann. Wobei es kann auch sein, ich kann mir vorstellen, dass in Hollywood auch mal sich Menschen umgebracht haben, wobei gab es so viel Selbstmord. Also die Presse konnte auch Menschen zerstören. Das kann sie heute in meinen Augen nicht mehr oder nur noch ganz, ganz schwer. Ne, die Bild, die gehasste, aber immer noch sehr viel zitierte und immer noch einflussreiche Zeitung, konnte früher Menschen zerstören. Das ist heute schwerer für sie geworden.
Sie konnte sie groß machen und klein machen, genau.
Konnte sie groß machen, konnte sie aber auch klein machen. Also richtig, also klein machen hört sich so unendlich an. Also sie konnte wirklich Karrieren zerstören.
Mhm. Ja, du hast Erfahrung, du hast für die Gala geschrieben, unter anderem die Bunte, Men's Health, Vogue, Bild am Sonntag und die ganzen großen Magazine. Ich finde es halt total krass, für mich ist der Unterschied so ein bisschen, dass du dich bei Social Media entscheiden musst, ob du wirklich immer deinen Salat postest, den du isst, und dass du dich entscheiden musst, wenn du deine Meinung dann aber sagst, also nicht nur deinen Salat postest und deinen neuen Schlafanzug, worauf ich nämlich zum Beispiel gar keine Lust habe und deshalb auch nicht jetzt gerade den Ansturm habe auf meinen Social Media Account. Und dann musst du aber damit rechnen, wenn du dann was sagst, dass du einen Shitstorm bekommst, obwohl du vorher nie was gesagt hast. Also dieses Gefälle zwischen Salat und Shitstorm finde ich so extrem, dass du wirklich mit dir hadern musst. Was ist denn von mir wirklich authentisch? Ist es authentisch, jeden Tag einen Salat zu posten? Weil wahrscheinlich isst gar nicht jeder jeden Tag Salat.
Nein.
Und auch nicht jeden Tag gibt es einen Shitstorm und eine persönliche Meinung zu einer politischen Einstellung. Also beides wäre nicht authentisch. Aber wenn du es nicht tust, wirst du quasi für nicht authentisch gehalten, weil du eben das nicht teilst. Und diese Diskrepanz, die finde ich, macht Social Media extrem. Und da gebe ich dir recht, da hatte Print den Vorteil, dass du einfach, du hast einen Momentaufnahme abgebildet, einen Moment der Realität und nicht dieses permanente Durchleuchten nach Fehlern. Also ich finde das wie ein Scanner, Social Media. Ne?
Ja, und es gibt halt, also Social Media hat eben auch ungesunde Mechanismen, um das ein bisschen auch zu erklären, warum eben auch Prominente oder Influencer so einen Mist immer posten. Sie müssen jeden Tag was posten, weil der Algorithmus sonst sie rauswirft und sie dann auch Fans verlieren. Also ich hatte gerade mit Max Giesinger ein Podcast-Interview, wo er mal erzählt hat, dass er jetzt mehrere Monate seine Social Media Accounts hat ruhen lassen und hat dann auch dafür in Kauf nehmen müssen, dass er mehrere tausend Follower verloren hat. Also so läuft das. Und wenn du halt wachsen willst, wenn du mehr Reichweite haben willst, musst du wegen diesen bescheuerten Algorithmen jeden Tag irgendwelchen Quatsch da posten, musst vorproduzieren. Und das andere Thema mit Authentizität, klar, das wollen die Leute, aber wenn die Menschen dann authentisch sind und sagen, was ihre Meinung ist, und die ist nun mal, ich meine, jeder hat seine Meinung und es gibt zu jedem Thema sicherlich 100 verschiedene Nuancen oder Arten und Weisen, das zu interpretieren, dann muss man auch damit leben. Also man muss als Fan damit leben, dass der von ihm so angehimmelte Mensch vielleicht da eine andere Meinung hat. Man muss aber auch als Prominente natürlich leben. Wenn du Position beziehst, dann kommt eben teilweise auch Gegenwind. Wobei man das einsortieren muss, Gegenwind finde ich völlig okay. Man kann
absolut
ja auch sehr konstruktiv miteinander diskutieren. Wobei, ehrlich gesagt, über die Kommentarfunktion auf Social Media geht das eher schlecht. Also das ist dann immer schwierig. Das geschriebene Wort ist immer härter, als wenn du ein Telefoninterview führst.
Wo wir beim Thema sind, ne? Stimme verletzt.
Genau.
Die Stimme, die kann verletzen und was anrichten, das können Worte auch, aber nicht so wie die Stimme.
Ne? Nein, das stimmt. Allerdings ist mit der Stimme kannst du mehr arbeiten und ich glaube, du kannst bei einem persönlichen Gespräch natürlich viel mehr Missverständnisse ausklammern. Und also es ist eine absolute Diskrepanz, bin ich bei dir. Aber da müssen sich die Prominenten eben auch entscheiden. Entweder wollen sie ganz oben mitheulen und sie wollen 1 Million, 2 Millionen Follower haben, wenn sie einen großen Namen haben. Und dann müssen sie halt performen. Das ist dann sozusagen die Geister, die ich rief. Der Geist ist aus der Flasche. Also da nützt es dann nichts. Ich merke es ja bei mir selbst auch. Ich wollte auch ein bisschen Fans neu dazu generieren. Aber ich schaffe es vielleicht 2-3 Mal die Woche, was zu posten. Mhm. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Aber das ist dann auch die Gnade des Älterseins, dass du dann einfach sagst, hey, ich habe meinen Weg und das geht auch so und ich habe ja auch so meine Follower und dann ist es so, wer mich so auch gerne weiterhin verfolgt, der soll das machen, ne? Also per Social Media, und wer es doof findet, wenn das nicht genug ist, der kann auch gerne sich abmelden. Also da muss man einfach drüber stehen.
Ja, ich habe letztens genauso eine Situation erlebt, da habe ich einen Kommentar bekommen von jemandem, also der hat mir eine Nachricht geschrieben, eine Private Message, und der hat geschrieben, dass das ja schon ein Phänomen sei, dass ich sage, ich sei Buchautor und Coach, weil ich hätte ja nur so und so viele Abonnenten und ein anderer Coach hätte ja viel mehr und der würde auch immer posten, das sei ja wohl ein bisschen lächerlich. Dann habe ich gedacht, okay, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren jeden Tag mit Menschen, ich habe einen vollen Kalender, ich habe genau deshalb ein Buch geschrieben, weil ich einen richtigen Job habe, also einen richtigen Job mit Menschen, und ich weiß zufällig, dass dieser Kollege zum Beispiel überhaupt gar nie mit Menschen arbeitet, mit echten Menschen, sondern nur auf Social Media das postet. Oh Gott, also dieses, ja, das ist halt ein Online-Coach, aber das ist halt was anderes, weil Coaching ist halt Menschen. Und deshalb kann ich ja auch nicht immer posten, weil meine Klienten wollen ja nicht, dass ich die Session filme. Deshalb mache ich ja den Job. Und das fand ich eine sehr witzige Wahrnehmung, dass quasi die Höhe der Follower dafür entscheidend ist, ob du authentisch bist oder nicht, was es natürlich eigentlich überhaupt nicht ist, sondern genau das Gegenteil.
Nein, vor allem kannst du, weißt ja auch, man kann ja auch viel Schmu machen, und heute gibt's ja ganze Mechanismen, um zu durchleuchten, was sind wirklich echte Follower, was sind Fake-Accounts, was sind irgendwelche, gibt ja so Zombie-Accounts, die dann auf Servern in keine Ahnung, in Nordkorea oder so parken, die man dann irgendwie kaufen kann. Also das hat ja nichts zu sagen, die reine Zahl. Und weißt du, ich habe mich ja mit dem Thema mal beschäftigt, was auch so die Conversion Rate, das heißt also, wie viel Fans erreichst du eigentlich, wie ist die Interaktion? Das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt Prominente, die haben einen wahnsinnigen Rücklauf, weil sie eine sehr enge Fanbindung haben. Es gibt aber auch Prominente, die haben riesig viele Follower. Aber wenn du mal guckst, was da eigentlich so an Interaktion ist, ist das manchmal erstaunlich wenig. Also Beispiel, wenn du irgendwie einen Account mit irgendwie 800.000 Followern hast, aber du siehst, da sind dann irgendwie nur 10 Kommentare, dann stimmt da irgendwas nicht. Also nicht, dass es Fake-Follower sind, aber das ist einfach, es ist alles aufgeblasen. Mhm, also genau. Es ist eine Stimme, ne? Also das ist ja immer dieses Grundthema mit der Stimme und Authentizität. Also ich finde, natürlich kannst du auch über Social Media eine Stimme haben, aber das ist was anderes. Ich finde, es ist ein Baustein.
Hashtag Real Life.
Ganz genau. Also ich bin auch ein großer Fan, also gerade jetzt nach dieser langen Zeit der Lockdowns, des immer noch aktuellen Lockdowns, dass immer weniger persönliche Treffen stattfinden, dass ich leider auch Interviews häufig nur noch digital machen kann. Das ist manchmal kein Ding, wenn man sich vorher schon kennt. Ich habe ja erzählt, einige habe ich schon mehrfach getroffen und gesprochen, dann ist es gar kein Ding. Dann springt der Funk auch sofort wieder über, wenn man sich so spricht. Aber es ist was anderes. Es ist was anderes, wenn du in einer Zoom-Konferenz in eine Kamera schaust und dann irgendwie, man schaut immer aneinander vorbei und man sieht sich zwar, man sieht sich ja trotzdem nicht, das ist einfach blöd. Ich bin ein Fan der persönlichen Begegnung, der Dynamik, der Chemie oder auch nicht Chemie, der Gefühle, der Emotionen, die darüber kommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Absolut.
Und auch Stimme. Es ist toll, eine Stimme persönlich zu hören. Eine Stimme hört sich ja immer leicht verfremdet an. Auch mich hörst du ja jetzt durchs Telefon quakiger und verfremdeter. Und das ist nicht das Real Me. Und das kannst du einfach nicht faken. Deswegen kann ich nur einen Appell machen, bitte, bitte, liebe Leute, nicht jetzt auf Dauer immer nur Homeoffice und immer nur Zoom-Konferenzen. Das wäre ganz schrecklich. Also ich glaube, der Mensch braucht den Austausch, der Mensch braucht die Kommunikation. Ganz, ganz wichtig.
Da sind wir bei der letzten Frage. Hast du mir eine schöne Vorlage geliefert? Denn ich wollte von dir mal wissen, das letzte Thema quasi Authentizität nochmal aufzugreifen. Und zwar, wo siehst du den Unterschied zwischen der Wirkung von dem Barack Obama und von einer Verona Poth, die es ja genauso geschafft hat, mit ihrer Stimme, mit ihrem Ding, was sie gefunden hat in ihrem Leben, Menschen zu begeistern? Woran liegt das, dass man so oder so erfolgreich werden kann? Weil darum geht es ja in diesem Kapitel. Es geht ja nicht darum, immer perfekt zu sein, der Größte zu sein. Es gibt Leute, die haben Akzente, es gibt Leute, die stottern und die können trotzdem Menschen begeistern, weil es ja genau eben nicht darum geht, alles auszumerzen und großartig zu sein. Heidi Klum hat eine Piepstimme und ist trotzdem eine großartige irgendwie Entertainerin vor der Kamera. Ja? Und darum geht es überhaupt nicht. Woran liegt das deiner Meinung nach? Was braucht man?
Ja, aber nicht, also erstmal, ich finde, das kann man mit einem Satz ganz gut zusammenfassen. Also Perfektion wird auf Dauer immer langweilig. Also du brauchst einfach Ecken und Kanten. Und natürlich ist es toll, wenn du eine grandiose Stimme von einer Céline Dion hörst und dann merkst, Mensch, die ist auch im Leben eine Frau, die verletzlich ist, die Ecken und Kanten hat, die einfach auch eine Type ist. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Also du musst so diese, ich glaube, die richtig großen Stars sind deswegen groß geworden, weil sie sowohl ein Talent haben und das mit einer Authentizität verbinden und sich auch nicht unterkriegen lassen. Also auch Beispiel wie Rona Poth hast du schon richtig gesagt, die musste sich natürlich freistrampeln. Zu Beginn haben alle über sie gelacht und ne, die Piepsmaus von Piep und die kann ja gar nichts und in einem Jahr ist sie wieder weg vom Fenster. Aber irgendwie hat sie es geschafft durch ihre unvergleichliche Art, die natürlich heute auch sehr polarisiert. Das ist ja gar keine Frage. Also eine Verona Poth finden heute auch noch viele Menschen so richtig bescheiden. Ja. Also da müssen wir ja auch nicht drum herumreden. Also das, aber ich finde, das macht sie auch aus. Also nochmal, Perfektion ist langweilig, wenn man auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner ist. Gibt's auch. Helene Fischer finden irgendwie fast alle toll. Das ist mir persönlich auch manchmal etwas suspekt, muss ich sagen, wobei ich sowohl Adele als auch Helene toll finde. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist immer spannender, wenn die Leute auch Brüche haben, wenn sie auch nicht so perfekt sind.
Ja, Vulnerabilität. Genau.
Ganz genau. Also du hast jetzt Barack Obama noch in den Ring geworfen. Ich finde, dass der ja eigentlich tut er ist deswegen, also ich finde, der ist einfach so eine Persönlichkeit, hat so ein Charisma. Meinst du jetzt auch, seine Stimme ist nicht so?
Weil ich finde, die ist fantastisch.
Also der ist eben einfach. Der ist einfach ein Mensch. Ich glaube, ich habe ihn nie getroffen, leider, aber wenn der an einen Raum kommt, dann ist der, hat er so eine Aura und so einen Charisma.
Aber der ist natürlich auch alles andere als perfekt. Also ist ja derjenige, der anfängt zu singen und anfängt zu weinen. Auch. Ja, ich habe schon eine Rede gesehen bei YouTube, wo er anfängt zu weinen. Und das finde ich halt das Besondere, dieses Durchlässigsein. Nicht den Politiker-Rhetorik-Kurs besuchen, sondern so sein, wie man ist. Und natürlich hat er auch gelernt zu sprechen, sonst redet man nicht so großartig.
Das stimmt.
Dieses Durchlässigsein, zu spüren, was um einen rum passiert und dieses Ding darauf auslassen, was in jedem drin steckt, in jedem, egal ob du.
Und vor allem, und das auch zulassen. Und ich meine, jetzt muss ich nochmal meine persönliche Diva, die jetzt nicht, weiß Gott, keine große Stimme hat. Madonna ist nie für ihre Stimme groß gelobt worden. Ich muss sagen, ich finde, sie hat sich trotzdem entwickelt und war auch ganz genervt, als dann alle auf sie eingeschlagen haben, weil sie beim Eurovision Song Contest so abgekackt hat, weil das ist ja nicht ihre normale Stimme. Sie hat einen beschissenen Tag gehabt. Aber anyway, ist ein eigenes Thema. Madonna ist auch ein super Beispiel. Die war von Anfang an ihrer Karriere erst unter Beschuss. Es hieß, die Minimaus auf Helium, die ist in einem halben Jahr weg, kein Mensch braucht die. Und die hat sich halt auch durch ihr, also sie hat was bewegt. Sie hat sich wahnsinnig für Frauenrechte stark gemacht. Sie hat auch sich für die Community eingesetzt, auf Schwulenrechte. Hat sich einfach da eine Stimme geschaffen, neben ihrer Stimme als Popsängerin, sondern sie ist durch die gesamte Personality. Auch natürlich eine Frau, die heute natürlich extrem polarisiert, aber sie ist einfach ein Charakter. Sie hat Charakter. Sie ist eine Frau mit Ecken und Kanten. Sie traut sich, das auszuhalten. Sie ist eine Frau, die so viel eingesteckt hat. Und ich glaube, das lieben die Menschen. Die lieben Menschen, die Ecken und Kanten haben, die wirklich sich nicht zu glatt machen. Und das finde ich teilweise schade, wenn es eben heute Künstler versuchen, Künstlerinnen es allen Menschen recht zu machen, weil damit werden sie scheitern. Das ist, glaube ich, eins der großen Geheimnisse. Ein Udo Lindenberg ist immer sich treu geblieben.
Absolut.
Der spricht übrigens auch, ich habe mich auch mal interviewt, der nuschelt genauso. Man denkt, das ist irgendwie eine Stage-Performance und der ist eigentlich privat ganz anders. Nein, der ist so.
Ja, ich habe ihn bei der Echo-Verleihung mal kennengelernt. Der ist so.
Der nuschelt, der ist so, ja, aber das ist eben, und be yourself, sei. Also es ist nicht immer leicht. Natürlich ist es auch ein Kampf. Das muss man ja auch mal sagen. Ich finde es toll, Menschen dazu zu ermuntern, aber natürlich musst du auch Kröten schlucken. Du musst dafür auch einstecken. Du musst dafür auch ein ganz schön dickes Fell haben, um du selbst zu sein.
Absolut.
Das muss man ja auch mal dabei erwähnen. Es ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Es ist nicht leicht. Aber der Kampf lohnt sich, finde ich, wenn man authentisch bleibt.
Schönes Schlusswort. Der Kampf lohnt sich, wenn man authentisch bleibt. Damit, Alex, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Ich liebe diese Geschichten, vor allen Dingen, wenn du von Celine erzählst und Mariah, da werde ich ganz nervös, weil ich einfach der größte Fan bin. Aber wir müssen jetzt die letzte Rubrik einläuten. Die mache ich ja mit jedem meiner Gäste, die da heißt, vollende bitte einfach spontan und aus dem Bauch heraus den Satz. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Sowas von.
Atme durch, es geht los. Meine schwerste Entscheidung in meinem Leben war...
Ich habe ein sehr gesegnetes Leben gehabt und Gott sei Dank hatte ich keine schwere Entscheidung privater Natur, aber beruflicher. Und zwar war das 2015, wo ich mich dazu entschieden habe, sehr schweren Herzens nach fast 9 Jahren bei der Gala meinen Job aufzugeben. Das war wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Manchmal habe ich sie bereut, aber heute bereue ich sie nicht mehr, weil alles kommt so, wie es kommt und es hat mir viele neue Türen geöffnet. Insofern hat sich diese schwere Entscheidung gelohnt, dass ich sie gefällt habe.
Mich berührt es sehr, wenn
ich Menschen erlebe, die sich öffnen, die Emotionen zeigen, wenn Menschen durchlässig werden, wenn ich zumindest das Gefühl habe, das wahre Ich zu erkennen, das berührt mich sehr.
Du spürst sie, ja. Ich glaube an
an das Gute im Menschen, was manchmal schwer ist, aber ich möchte weiter an das Gute im Menschen glauben. Manchmal bin ich etwas frustriert über das, was auf der Welt passiert, aber ich glaube an das Gute im Menschen.
In meiner größten Lebenskrise hat mir geholfen?
Eindeutig mein Mann Peter, mit dem ich in diesem Jahr 27 Jahre zusammen
bin. Wow, herzlichen Glückwunsch, großer Peter.
Richtig aus.
Ich liebe das Leben, weil
ich jeden Tag als Geschenk empfinde. Das hört sich jetzt so großtrabend an, aber ich liebe das Leben, weil ich einfach...
Ich liebe Epics.
Es ist eine schwere Frage. Also eigentlich ist es eine ganz einfache Frage, aber auch eine wahnsinnig schwere Frage, weil ich könnte da jetzt, glaube ich, 10 Minuten zu erzählen. Also, weil ich glaube, wir alle verlernen manchmal aufzustehen und zu sagen, hey, es ist so toll, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir keinen Hunger haben, dass wir einen Job machen können. Können nicht alle sagen, aber allein dafür liebe ich das Leben und ich liebe es, wenn ich Glück empfinde. Aber wenn ich dir jetzt sage, wie ich denn Glück empfinde, dann wird es zu lang. Das sollen ja kurze Antworten sein. Sorry, also ich hab ein bisschen verkackt, aber ich liebe das Leben,
fand das schön.
Weil ich einfach jeden Tag einfach sehr genieße und es toll finde, wenn jeder Tag etwas Neues mir bietet.
In meinem Leben möchte ich
möglichst viele Menschen berühren, möglichst viele Menschen glücklich machen, und auch ein guter Partner, Liebhaber, Sohn, Freund sein. Vielen Menschen was Gutes tun.
Schöne Antwort, sehr schöne Antwort. Eine Stimme zu haben bedeutet für mich?
Etwas zu verändern, auch wenn es vielleicht nur ein winzig kleines Rädchen ist. Aber wie heißt es nochmal? Ein Schmetterlingsschlag kann woanders einen Tsunami oder einen Orkan oder sonst was auslösen. Ich bin der Meinung, wir alle können was verändern. Es heißt ja immer, was soll ich kleines Lichtlein schon machen? Aber meine Stimme möchte ich dafür auch nutzen, Dinge zu verändern oder Menschen zu inspirieren.
Da erinnere ich immer gerne an den Domino Day. Ein Stein, der nicht fällt und die ganze Kenntnis im Dutt.
Genauso, sehr schön. Aber du merkst irgendwie, ich bin so ein bisschen am Ablosen hier, so kurz und knackig ist nicht so meine Welt.
Ich bin der epische
Mensch.
Ich auch, epic, Hashtag epic. Letzte Frage, Alex. In meinem Nachruf soll Folgendes über mich stehen.
Schwer.
Ist es.
Folgendes. Er war empathisch, achtsam und hat das Leben immer geliebt. Gott, ist das kitschig, aber nein. Also das fällt mir spontan
dazu. Ich habe Gänsehaut. Mein lieber Alex, ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr, sehr gern, lieber Gerhard.
Wir sind am Ende.
Ich wünsche dir alles Gute für dein tolles Buchprojekt.
Dankeschön.
Und generell für deinen Lebensweg, mein Lieber. Ich finde das ganz, ganz klasse, was du alles auf die Beine stellst. Ich bin sehr beeindruckt, was du so alles auch in den letzten Jahren so an neuen Arbeitsfeldern so für dich entdeckt hast und was du alles machst. Also das hat mich schwer beeindruckt, als du mir das mal alles erzählt hast vor einiger Zeit. Weiter so,
vielen,
mein Lieber.
Vielen Dank. Danke. Ich gebe mir Mühe. Tausend Dank, Alex. Wirklich, es war, glaube ich, für euch da draußen wunderschön, mal zu hören, was so ein Journalist, der die ganze Welt bereist und alle Stars interviewt hat, so zu erzählen hat. Danke für deine Ansichten zum Leben. Danke fürs Zuhören an euch da draußen und nächste Woche geht's weiter. Alex, wir sehen und hören uns.
Ja, das hoffe ich sehr, mein Lieber. Alles Gute dir.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Und mit diesem interessanten Gast geht es nächste Woche weiter. Und hier ist er jetzt. Hier ist Hardy Krüger Junior. Hallo, Hardy.
Hallo, ich grüße euch alle.
Hallo, wie schön, dass du da bist. Erstmal ganz vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu talken.